Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, sicherlich kein einfacher Psalm, kein einfacher Bibeltext. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass man diesen Psalm 9 in keiner Predigtordnung der Kirchen findet. Der kommt einfach nicht vor. Schwere Kost. Kaum jemandem bekannt, kein berühmter Psalm. Aber doch interessant. Alleine, wenn wir mal schauen, Anleitungen am Anfang. Ich habe mal hier den hebräischen Text mitgebracht. So sieht der Psalm auf Hebräisch aus. Da kommen erstmal die Anweisungen, wie das denn vorzutragen sei. Lam tzena tzecha der almut beben mizmor le David. Da sind schon drei Namen drin. Da haben wir die Almut drin, das sind die jungen Frauen. Dann haben wir den Ben da drin, den Sohn und den David. Nachdem nämlich dieser Psalm benannt ist oder dem er zugeschrieben wird. Die Anweisung lautet nach der Melodie junge Frauen, man soll es dem Sohn vorsingen. Und David hat's gedichtet. Man könnte auch sagen, du kommst auch drin vor in diesem Psalm. Als junge Frau, als Frau und als Sohn, als einer, der in den ganzen Generationen steht und lebt. Liebe Frauen, dieser Psalm singt die Melodie eures Lebens. Wenn du jung bist und auch wenn du älter wirst. Und liebe Männer, nehmt diese Worte und Erfahrungen, die da zum Ausdruck kommen, mit in dein Leben und gib sie an die nächste Generation weiter. Und damit man sich das Ganze noch besser einprägen kann, hat der David das sehr geschickt gedichtet, sein sogenannter Alphabet-Psalm, der dann im Psalm 10 weitergeführt wird. Das heißt, jeder Sinnabschnitt, jeder wesentliche Vers beginnt mit einem Buchstaben in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets. Das sind so die großen Buchstaben. Man sagt im Hebräischen eigentlich Aleph Bet, weil der erste Buchstabe Aleph heißt, das ist der große Buchstabe oben rechts, Aleph, darunter der große Buchstabe Bet und der dritte Buchstabe ein Gimel. Also man kann diesen Psalm richtig durchbuchstabieren und er bildet tatsächlich unser Leben ab. Der Psalm 9 singt die Melodie des Lebens und buchstabiert auch wesentliche Bereiche unseres Lebens durch. Von Aleph bis Gimel, dieser erste Abschnitt. Dieser Buchstabe, den wir da rechts sehen, der aussieht wie so ähnlich aussieht wie ein X, ist ein Aleph. Das ist eigentlich ein Buchstabe, den man gar nicht aussprechen kann. Die hebräische Sprache ist eine Konsonantensprache. Es gibt also keine Selbstlaute dabei. Und dieser Buchstabe noch ein weiterer, ein Ayin, das sind sehr besondere Buchstaben, denn die haben auch keinen Konsonantenwert. Das ist im Endeffekt das Geräusch, das entsteht, wenn man den Mund aufmacht und einen Vokal anspricht. Zum Beispiel, wenn ich sage Anna oder Anne oder Elisabeth oder Emanuel oder Ingrid oder Iris oder Olga oder Ursula. Sobald der Vokal erklingt und der Mund aufgeht, ertönt dieser Laut, dieses Aleph. Bevor ich den Mund öffnen und etwas sagen will, bevor ein Wort meine Lippen verlässt, steht dieser Buchstabe. Der Buchstabe, der vor allem steht, was dann entsteht und erklingt. Und wer steht am Anfang unseres Entstehens? Wer ruft uns ins Leben und wer spricht das erste Wort, durch das alles entsteht? Ist Gott, der Herr. Und deswegen beginnt der Psalm auch mit den Worten, ich will dir danken, Herr, von ganzem Herzen. Ich will von all deinen Wundertaten erzählen. Ich will deinen Namen preisen, Höchster. Dem Lob steigt es ein, bei all den problematischen und mühsamen Dingen, die dann auch noch folgen. Aber Gott steht an erster Stelle und ihm gilt mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob. Auch sowas kommt in einem Lied vor. Das Lob gilt aber nicht dem Schöpfer allein. Gott ist auch der Retter und der Erlöser. Und deswegen heißt es, danke Gott auch für die Errettung in deinem Leben. Und ich möchte da gerne nochmal darauf hinweisen, ist die Möglichkeit nachher zu berichten, wenn wir Dinge mit Gott erlebt haben, dass wir das nicht für uns behalten, sondern wie dieser Psalmbeter machen, es weitergeben, damit andere das auch mitbekommen und hören, dass wir es teilen können miteinander. Danke Gott für die Errettung in deinem Leben. Der David hat allen Grund dazu, denn es sind ja gewaltige Szenarien, die dann im Psalm gezeichnet werden. Da ist von Feinden die Rede, die ins Verderben stürzen, von Frevlern, die ins Verderben getrieben werden. und ihre Namen werden für immer ausgelöscht und am Ende bleiben nur Ruinen. Das ist eine dramatische Sprache. Schauen wir mal das nächste. Aber in dieser Spannung und Dramatik leben wir. Bei allem, was wir an Gutem erleben, wofür wir Gott danken, haben wir eine enorme Spannung auch in unserem Leben. Zwischen Gottverlassenheit und Triumph, zwischen Klage und Jubel, zwischen verzögerter Hilfe, warum ändert sich jetzt nichts, und der Errettung. Und wer als Mensch, als Mann, als junge Frau, als Sohn mit Gott lebt, durchlebt diese Spannung. Christsein ist eben nicht nur der Lobpreis, sondern Christsein hat auch eine Geschichte des Leidens. Wir leben als Christen zwischen der Theologia Gloriae, also der Theologie, die Gott lobt und heiligt und verehrt, die den Triumph zum Ausdruck bringt über den auferstandenen Christus, Lob über die Schöpfung, den Jubel, die Errettung und gleichzeitig die Theologia Crucis, die Theologie des Kreuzes, die Erfahrung der Gottverlassenheit, die Klage, warum nimmt etwas kein Ende, und auch die verzögerte Hilfe, warum greift Gott nicht ein. In dieser Spannung leben wir auch als Christen. Christen haben nicht nur Höhenflüge, sondern Christen haben auch Tiefen bis hin zum Tiefgang in ihrem Leben, der alles umfasst, die Höhenflüge und auch die Tiefpunkte. Der Wunsch ist natürlich, ein sorgloses, problemfreies Leben zu führen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Derzeit wird sehr viel plakatiert, ist mir aufgefallen, in den U-Bahn-Stationen, wilde Plakate für einen fernöstlichen Guru. Bei dem findet man das vollkommene Glück, verspricht er. Mag sein. Als Christ bin ich Realist und erlebe mit Gott höchstes Glück, aber auch Tiefpunkte in meinem Leben, in denen Gott mich auffängt und hält. Theologie des Kreuzes und die Theologie der Herrlichkeit, beides gehört zusammen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, unseren Mund zu öffnen. Gott sei es geklagt. Gott sei es geklagt. Aber auch das, ich will dir danken, Herr, von ganzem Herzen. Und bitte vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Gott hat uns viel Gutes getan. Und dann sag es auch weiter. Behalte es nicht für dich. Ich glaube, dass Gemeinde ein guter Raum ist, auch Erfahrungen mit Gott zu teilen, wo wir mitteilen, ein Zeugnis geben vom Handeln Gottes in unserem Leben. Wo Gott sich als der Höchste erweist, der uns zum Recht verhilft, der auch ein gerechter Richter ist, einer, der sich nicht unendlich lang gefallen lässt, dass Menschen über Gottes Gebote sich hinwegsetzen und Menschen ihre eigenen Interessen gewaltsam durchsetzen. Auch das ist eine Facette in diesem Psalm. Und das, was heute noch mächtig erscheint, darauf weist David uns hin, und was Menschen ohnmächtig sein lässt, findet ein gerechtes Gericht durch Gott. Und es lohnt sich, immer wieder auch unsere Worte und Taten daraufhin zu prüfen und auch politische Entscheidungen zu bewerten. Letztlich wird sich Gott als Richter und Retter durchsetzen, aber es ist ein hochpolitischer Psalm. In der Psalm 9 entlässt uns nicht aus der Verantwortung und fordert zu der Frage heraus, sind wir eigentlich Teil dieser Welt, die unter Gericht Gottes fällt, so wird es zumindest beschrieben in dem Psalm, oder sind wir Teil des weltweiten Volkes Gottes, das in einer bestimmten Weise seine Ethik auch überprüfen und anwenden muss? Wie geht das? Ich glaube, die Aussagen des Psalms sind ziemlich eindeutig. Der Herr ist eine feste Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Luther hat da ja sogar ein Lied draus komponiert. Und wer benachteiligt wird, der findet bei ihm Schutz. Der Herr ist eine feste Burg für die Zeiten der Not. Darauf können wir uns felsenfest verlassen. Und Burgen waren damals in Israel eine Rarität. Und Burgen sind heute auch in Österreich eine Rarität. Aber Burgen bieten, zumindest dieses Bild ist stark, enormen Schutz. Und Gott denkt auch an die unschuldigen Opfer. Wenn die Armen um Hilfe schreien, vergisst er sie nicht. Daran erinnert uns dieser Psalm. Es ist nur die Frage, ob wir zum Beispiel auch die Armen hören, die um Hilfe schreien. Es geht um die Diakonie Gottes an seinen geliebten und bedürftigen Menschen, die hier zum Ausdruck kommt. und gleichzeitig eine Einladung und Herausforderung auch zur Diakonie der Menschen Gottes, unsere Diakonie. Wie üben wir das aus? Ich will dir danken, Herr, von ganzem Herzen. Dieser Dank korrespondiert mit der Diakonie an den Armen, die Armen der damaligen Zeit und der heutigen Zeit. Bei Gott genießen die Armen übrigens unvergleichliche Privilegien und benötigen auch unsere Zuwendung durch die Gemeinde. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu Verantwortung hat, dass Gott auch unseren Blick lenkt. Die Frage zum Beispiel, wo sind die Benachteiligten? Finden sie unseren Schutz? Wo sind die Benachteiligten? Natürlich ist es ein Risiko, wenn man sich Benachteiligten zuwendet. Wir haben es als Gemeinde auch schon erfahren, ich habe es auch persönlich erlebt, man kann sehr ausgenutzt werden. Es kann missbraucht werden, wenn man sich um Benachteiligte kümmert. Aber gleichzeitig können wir als Christen, als Gemeinde, so ziemlich, glaube ich, als einzige Gruppe in der Gesellschaft einen klaren diakonischen Akzent setzen, dieser Gesellschaft. Das kann niemand sonst leisten. Oder wo sind die, die Gottes Nähe suchen? Auch die werden im Psalm erwähnt. Werden sie durch uns, durch diese Gemeinde mit Gott vertraut gemacht? Ist es uns ein Anliegen, dass Menschen Gott kennenlernen, neugierig werden auf christlichen Glauben und auch in ihrem Glauben bestärkt werden? Denn wer sonst als die Gemeinde Jesu kann diesen evangelistischen Akzent in der Gesellschaft setzen? Sonst hören wir das nicht. Und eine dritte Frage: Wo sind die unschuldigen Opfer, die um Hilfe schreien? Denn wer sonst als die Gemeinde Jesu kann diesen Menschen zur Sprache verhelfen und Fürsprecher sein? Ein praktisches Beispiel werde ich gleich noch erwähnen. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde Jesu Teil des Volkes Gottes sind, in dieser Gesellschaft, darf politische Verantwortung kein Tabu sein. Gehören Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu unserer täglichen Ethik. Daher drei Beispiele. Wie halten wir es mit verfolgten Christen? Da geht es um Gerechtigkeit. Diese Menschen, die verfolgt werden, werden im Psalm erwähnt. Sicherlich finden sie bei Gott in dieser festen Burg Zuflucht und Schutz. Doch brauchen sie Menschen, die für sie sprechen. Ich bin froh, dass Kurt Igler da ist für Open Doors. Und dass wir ihn fragen, wann ist die nächste Demonstration, wo wir uns für verfolgte Christen einsetzen können? Wie ist es mit CSI? Was geschieht im Dezember, wenn an der Oper Menschen sich treffen, um für die verfolgten Christen zu demonstrieren und im Stephansdom dann ihren Gottesdienst feiern, dass wir auffallen in dieser Gesellschaft. Wir haben Chancen und Möglichkeiten. Ein zweites Beispiel, die Nationalratswahl. Hier geht es meiner Meinung nach um Frieden. Ich würde darum mal bitten, dass alle, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, mal kurz aufstehen. Und ich würde jetzt die bitten, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, sich dazuzustellen. Jetzt dürfen wir uns wieder setzen. Ja? Da hat jemand das Wortspiel schon vorausgenommen. Wir dürfen uns wieder setzen. Nein, wir müssen uns wieder setzen. Wir müssen uns wieder setzen, wenn Parteien, Populisten Feindbilder zeichnen und den sozialen Frieden mit ihren Parolen in diesem Land stören. Wenn Politiker sich für eine bestimmte Volksgruppe und Nationalität einsetzen, die zur Benachteiligung anderer führt. Ich glaube, dass wir als Christen auch Verantwortung haben von der Bibel her. Und in einer Gemeinde wie dieser bildet sich in der Internationalität, in der Vielfalt der Nationen und Sprachen und Kulturen, Reich Gottes ab. Reich Gottes wird hier sichtbar. Wenn wir uns hier schon kennen und verständigen, bei allen Begrenzungen, die wir auch haben, so sind wir uns im Reich Gottes später im Himmel nicht mehr so fremd. Und hier kann man das gut miteinander üben. Deswegen Nationalratswahl. Welche Partei ist wählbar? Ich gebe keine Wahlempfehlung ab. Ich bitte aber darum zu prüfen, welche Partei den sozialen Frieden in dieser Stadt und diesem Land beschädigt. Und ein dritter Aspekt. Fairer Handel, da geht es um Bewahrung der Schöpfung. Was kaufen wir ein? Für diese Tafel Schokolade könnte ich 3 Tafeln einer anderen bekannten Marke bekommen. Die kostet 2 Euro hier. Fair gehandelte Schokolade und eine tolle Werbung auf der Verpackung. Mit Sorgfalt, Erfahrung und mit Carreño-Zuneigung kultivieren Kleinbäuerinnen und Bauern die Hauptzutaten dieser Komposition und sichern deren hohe biologische Qualität. Durch fairen Handel haben sie die Gewissheit, dass sich ihr Aufwand lohnt. So verbindet Carreño Mandel, das ist auch noch hier drin, die Achtung der Menschen und der Natur mit der Kunst der Veredelung zu purem Schokoladenglück. Wie kaufen wir ein? Den Kaffee, das Kilo als Schnäppchen für 6 Euro? Oder wie wäre es mal mit fair gehandeltem Kaffee, auch wenn er 16 Euro kostet? Das tut erstmal dem eigenen Portemonnaie ziemlich weh. Spür das. Aber so ein Kaffee wird auch ein Genuss und er hilft den Menschen, denen es sonst schmerzt, wenn ihr Kaffee hier für 6 Euro das Kilo verkauft wird. Wer möchte die mal probieren? Die verschenke ich jetzt. Ich würde die, wenn es meine Schwester wäre, christlich teilen, ich würde ihm den 10. geben. Er darf auch anders teilen. Das sind 3 ganz praktische Beispiele, die auch im Psalm angesprochen werden, die auch uns betreffen. Ich glaube, wer als Christ eine bestimmte Ethik lebt, Wort Gottes an dieser Stelle auch ernst nimmt, das im Rahmen seiner Möglichkeiten nutzt, wer sein Leben als junge Frau und als Sohn unter die Herrschaft Gottes stellt, kann in dieser Welt durchaus als Exot gelten. Da schauen wir mal das nächste an. Wer als Exot lebt, der fällt auf. Und wer auffällt, der provoziert einerseits Spott und andererseits Bewunderung. Mir fällt auf, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, zum Beispiel in der vergangenen Woche, hier in der Bezirksvorstehung mit unserer Frau Kaufmann, dass wir durchaus wahrgenommen werden als Christen, in positiver Weise, dass wir bewundert werden für unsere Positionen, für unsere Offenheit, unsere Klarheit. Und gleichzeitig gibt es Menschen, bei denen unser Glaube und unser Leben Spott provoziert, wo man uns auch zum Schweigen bringen möchte. Als Christ muss man ja auf einiges gefasst sein. Ich möchte aber jetzt nicht mich gegen irgendeine böse Welt aussprechen. Wir leben ja mittendrin. Aber wer zum Volk Gottes gehört, dem kann es passieren, dass ihm eine Grube gegraben wird. Leben als Christ wird dann in manchen Situationen durchaus zum Testfall in unserem Alltag. Aber Psalm 9 löst diesen Testfall, diesen Fall elegant auf, mit einem Sprichwort, das vielen bis heute bekannt ist. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das stammt übrigens aus Psalm 9, Vers 16. Also, wer auf Gott vertraut, der wird lachen, weil Gott ihm geholfen hat und alle hören es. Auch das steht im Psalm. Das ist das Lachen der Heiligen, die durch Christus geheiligt sind, und auch das Lachen der Narren um Christi willen. Und wer zuletzt lacht, wissen wir auch, der lacht am besten. Ich glaube, wir als Christen haben manches zum Lachen. Ich freue mich, wir haben gestern die Gemeindeleitungsklausur miteinander gehabt. 7 Stunden intensive Arbeit und Begegnung und wir haben auch gelacht. Wir haben auch Humor eingesetzt und uns gefreut über das Miteinander bei aller Problematik, die wir auch diskutiert haben, wo es auch sehr zur Sache ging. Aber ich glaube, Christen haben Grund zum Lachen. Trotz der Spannung zwischen Gottverlassenheit und Triumph, zwischen Klage und Jubel, Errettung und Verzögerung, bitte lass uns das Lachen nicht verlernen, sondern miteinander üben. Ich glaube, das lebt sich einfach leichter und entspricht auch dem Evangelium der guten Nachricht. Es gibt Menschen, darauf weist uns der Psalm auch hin, die sich über Gottes Gebot hinwegsetzen, die ihre eigenen Interessen gewaltsam durchsetzen. Die Bibel nennt diese Leute Frevler. Und es gibt eine klare Perspektive für diese Menschen. So müssen die Frevler hinab ins Totenreich, schreibt David. Dort gibt es nämlich nichts zum Lachen. In einer Welt ohne Gott gibt es nichts zu lachen. Und in einer Welt mit Gott gibt es viel zum Lachen und zur Freude, weil Gott uns zu seiner Freude geschaffen hat und uns auch das Lachen geschenkt hat. Und für uns gibt es eine Verheißung. Und für die, die nichts zu lachen haben, gibt es eine Verheißung. Der Besitzlose wird auf Dauer nicht vergessen, heißt es im Psalm. Und der Arme braucht seine Hoffnung nicht aufzugeben, weil bei Gott niemand vergessen ist. bei Gott bist du nicht vergessen. Gott sagt nicht, den kannst du vergessen, diesen Menschen. Und weil wir als Menschen Gottes zu einer lebendigen Hoffnung auch geschaffen sind, das lässt uns lachen, vor Freude, weil Gott uns geholfen hat und hilft. Und diese Freude soll auch ansteckend sein. Da heißt es, ich will von all deinen Wundertaten erzählen, in Wort und Tat. Sagt es einfach weiter. Und ich werde von all deinem Ruhm erzählen und lachen vor Freude, weil du, Herr, mir geholfen hast. Und ich möchte einladen, dass wir mit einem frohen Lachen auch aus diesem Gottesdienst herausgehen, in die neue Woche, weil wir von Gottes Wundern erfahren in unserem Leben. Und dass wir diese Spannung auch aushalten zwischen der Theologie des Kreuzes, wo es eben nicht rund läuft, und der Theologie der Herrlichkeit, wo wir Gott über alle Maßen loben möchten. Amen.